Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ich begrüße Sie zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Es ist ein Land weit weg von uns in Deutschland und viele denken möglicherweise, falls überhaupt, noch an die alte sowjetische Teilrepublik, die es nicht mehr ist. Die Rede ist von Kasachstan, östlich des Kaspischen Meeres. Wir wollen dieses Land und insbesondere die Schwierigkeiten, mit denen Christen dort in der Diaspora zu leben haben, zusammen mit Renovabis in den kommenden 2 Stunden erläutern. Ich freue mich auf diese Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wir werfen heute einen Blick auf das Land Kasachstan. Es mag ja für viele Westeuropäer vollkommen unbekannt sein und umso besser, dass Renovabis Landleute und vor allen Dingen dort auch mal die Kirche etwas beleuchtet. 1991 erklärte Kasachstan seine Unabhängigkeit von der UdSSR. Ein paar Tage später dann wurde die komplette Sowjetunion aufgelöst. So ist die Geschichte. Wir sprechen jetzt mit Dr. Jörg Basten, seines Zeichens Länderreferent bei Renovabis, begrüße ihn im Studio. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Knopp.
Kasachstan, ein sehr vielfältiges Land mit unterschiedlichen Klimazonen. Es ist das 9. größte Land der Erde und außerdem der größte Binnenstaat. Was macht denn dieses Land so besonders?
Ja, Sie haben schon gesagt, das neuntgrößte Flächenstaat der Erde. Es ist sehr dünn besiedelt. Etwa pro Quadratkilometer leben knapp 7 Leute dort. Mhm. Und wir haben natürlich eine große kulturelle Mannigfaltigkeit in diesem Gebiet zwischen dem Kaspischen Meer und China, zwischen Russland und Usbekistan.
Also da gibt es eine Menge zu entdecken. Sie haben ja selbst schon mal das Land bereist. Jetzt unternehmen ja normalerweise Westeuropäer selten Reisen nach Kasachstan, denke ich mal. Was ist denn speziell in Erinnerung geblieben von diesen Reisen?
Also besonders für mich war, dass es doch erkennbar war, dass es ein Teil der Sowjetunion gewesen ist. Dass es aber doch als vordringlich auch muslimisches Kulturgebiet viel weniger fundamentalistisch geprägt ist, als man das sonst von muslimischen Ländern den Eindruck hat.
Ist es sehr, sehr schwierig, in dieses Land einzureisen? Braucht man da ein Visum oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, die Einreisebedingungen sind im Grunde schon einfach. Man kann das über das Auswärtige Amt beziehungsweise über das Auswärtige Amt erfahren. Und ob es Visum selber gibt, weiß ich gar nicht genau.
Man sagt ja über Kasachstan besonders das politische System, aber auch die Menschenrechtslage. Das wird oft angeprangert, aber auch in anderen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken. Nicht nur Kasachstan ist davon betroffen. Was wissen Sie denn über den derzeitigen Stand der Dinge, was jetzt die Politik betrifft, aber auch die Menschenrechtssituation in diesem Land?
Also es ist natürlich ein zentralasiatisch geprägtes Land, es sind keine europäischen Verhältnisse. Man hat eben seit 1991 Nazarbayev als Präsidenten, der eben früher als ZK-Mitglied in dieser Sozialistischen Republik Kasachstan eben das Zepter geführt hat und der immer noch dran ist. Wir haben, wenn überhaupt, eine sehr schwache Opposition. Das sind natürlich ganz andere Verhältnisse. Gleichwohl ist es eben wirtschaftlich ein reiches Land. Es gibt Rohstoffe, aber es ist natürlich keine Demokratie in unserem, also keine offene, moderne Gesellschaft in unserem Sinn.
Also da könnte sich noch eine Menge tun, vermutlich.
Ja, das muss man halt sehen. Also die Frage ist natürlich, inwiefern sich Zivilgesellschaft dort entwickelt, inwiefern das halt auch zugelassen wird, dass andere Meinungen entstehen. Ich meine, natürlich gibt es Wahlen, die werden abgehalten, aber es gibt eben keine funktionierenden Parteien, die dann eben auch diese 7%-Hürde im Parlament überspringen und dann eben auch zu einer namhaften Opposition werden können. Also das ist natürlich alles ein sehr, sehr langer Prozess und für so ein junges Gebilde wie Kasachstan eben nicht von heute auf morgen zu vollziehen.
Sie haben gesagt, man spürt diesem Staat immer noch an, dass es mal eine sowjetische Teilrepublik war.
Das ist in der Form, wie Wirtschaft, wie Landwirtschaft dort organisiert ist. Man hat also die großen Probleme der Ökologie, auf die im ganzen Sowjetreich nicht geachtet wurde. Man hat immer noch das Erbe der in Semipalatinsk, der Atomversuche, die dort durchgeführt worden sind. Das sind natürlich, die natürlich auch dann totgeschwiegen werden in der Öffentlichkeit, die nicht thematisiert werden. Das sind natürlich alles Probleme, die heute auf der Hand Land liegen und die das Land dann in diesen Teilen auch belasten.
Der überwiegende Teil ist, glaube ich, muslimischen Glaubens in diesem Land. Sind damit die Christen zwangsläufig schon in der Diaspora-Situation oder tut sich was diesbezüglich?
Die Christen sind natürlich also durchweg in der Diaspora-Position. 60% der Bevölkerung sind muslimisch, sind kasachischen Ursprungs, etwa 30% sind Russen, die dann eben christliche Orthodoxen wären und 10% sind dann aus den übrigen Völkerschaften, Uiguren, aber auch Deutsche, Polen, Ukrainer, die dort leben. Also das Land ist sehr, ich sag mal, sehr offen. Mhm. Es ist nicht religiös fanatisch. Und die Situation ist die, dass Christen sich entwickeln können. Also wenn sie halt auf die muslimische Mehrheitsreligion Rücksicht nehmen, dann kann man sich gut entwickeln. Das kann man schon so sagen.
Wir werden in den kommenden 2 Stunden eine Menge sprechen über Kasachstan, aber auch speziell über die katholische Kirche dort. Können Sie ganz grob schildern, wie die in Kasachstan organisiert ist?
Die katholische Kirche in Kasachstan ist organisiert in, die römisch-katholische ist organisiert in einer Metropolie, Erzbistum in Astana, eine apostolische Administratur in Atyrau und 2 Bistümer jeweils in Karaganda und in Almaty. Mhm. Und es gibt dann noch eine griechisch-katholische Kirche, die eben auch in Karaganda ihren Sitz hat.
Wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen würden, mit welchen Problemen haben denn Katholiken in diesem Land zu kämpfen?
Das ist natürlich einfach ein Problem der Zahlen. Ne? Das sind halt sehr geringe, das sind etwa 200.000 römische Katholiken, 500.000 griechische Katholiken. Es ist sehr weitläufig, es ist einfach sehr schwer, das zu organisieren. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Gesellschaft, eben auch als post-sowjetische Gesellschaft, schon auch säkulare Tendenzen hat.
Mhm. Wie macht sich das bemerkbar?
Das macht sich halt bemerkbar, dass es schwierig ist, Gemeinde zu organisieren, Leute auch zum Glauben zu bewegen. Also die Missionare, die dort sind, die also vorwiegend dann aus Polen, aus der Ukraine, aus Deutschland kommen, müssen sich halt sehr bemühen, um die Menschen, ihnen den Glauben weiter zu geben. Vor allen Dingen, weil es natürlich also ein Großteil der, also große Auswanderungsbewegungen gegeben hat. Also es gab halt in den 90er, in den 80er Jahren seit der Vertreibung der Deutschen oder der Europäer aus dem Wolga-Gebiet nach Kasachstan, gab es halt schon Gemeinden, die sehr traditionell in ihrem Glauben, in ihrem katholischen, evangelischen Glauben festgehalten haben und die sind halt zurückgegangen und jetzt muss man halt eben schauen, wie man mit diesem Aderlass zurechtkommt in den Gemeinden.
Jetzt machen wir mit Renovabis hier keine Reisesendung, aber dennoch eine Frage an Sie, ist dieses Land eine Reise wert?
Also es ist immer eine Reise wert. Es ist eine sehr, mitunter landschaftlich interessant. Es ist halt sehr, im Süden ist es asiatischer, im Norden ist es russischer geprägt. Es ist sicherlich eine Reise. Es kann landschaftlich sehr schön sein. Es ist schon eine Reise wert.
Ich danke Ihnen herzlich, dem Länderreferenten bei Renovabis, Dr. Jörg Basten, über Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Kasachstan. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Basten. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen in dieser Sendung über Kasachstan und insbesondere auch darüber, wie es den Katholiken dort geht. Einer, der das Land schon mehrmals besucht hat, ist der Theologe Martin Buschermühle. Er berät unter anderem kirchliche Hilfswerke wie Renovabis. Ich habe ihn an der Strippe. Guten Tag, Herr Buschermühle.
Grüße Sie ganz herzlich und die Hörerinnen und Hörer des Domradios.
Ich danke Ihnen. Sie beraten das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, haben auch schon für Renovabis direkt gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Welchen besonderen Schwierigkeiten begegnet Renovabis in einem Land wie Kasachstan?
Kasachstan ist geprägt von riesigen Entfernungen. Das heißt, man fährt hunderte von Kilometern durch die Städte von einer Pfarrei zur nächsten. Und für die Seelsorge bedeutet das natürlich auch wegen der klimatischen Bedingungen, das heißt im Sommer sehr heiß und im Winter Frost bis 40 Grad minus, einfach Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit für Krankenbesuche, für Seelsorge, um in die Filialgemeinden zu kommen. Das ist in manchen Jahreszeiten gar nicht richtig möglich.
Hm. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich habe ja gerade gesagt, Sie beraten Renovabis auf Projektebene. Was klären Sie da zum Beispiel in einem Land wie Kasachstan ab, bevor Renovabis sich einschaltet?
Also ein konkretes Beispiel. Renovabis hat über viele, viele Jahre den Pfarrgemeinden Heizkostenzuschüsse gewährt, weil einfach wegen der strengen Winter und der geringen Einnahmen, die die Pfarreien selbst erlangen können, sie sonst nicht lebensfähig gewesen wären. Und dann haben wir bei unseren Besuchen festgestellt, dass einerseits recht sorglos umgegangen wurde mit der Energie. Das hat aber auch mit den Systemen zu tun. Es sind also die Heizkörper alle an einem einzigen Rohr. Man kann nicht unterschiedlich regulieren in den einzelnen Zimmern, sonst wäre der letzte Heizkörper kalt, wenn man vorne irgendwo regulieren oder abdrehen wollte. Das heißt, die Wärme wurde mit Fenster auf, Fenster zu reguliert in den Räumen. Aber es musste natürlich auch Kirche, Pfarrhaus, es war alles nur in einem einzigen Kreislauf, alles geheizt werden. Zum Teil waren die Kirchen dann auch zu warm für unsere Begriffe. Wobei, wenn die Leute bei 26 Grad minus weite Fußwege haben, dann freuen sie sich, wenn sie sich in der Kirche auch aufwärmen können. Früher war dann die Kohle dort sehr billig. Inzwischen sind die Preise aber nachgezogen. Es ist immer noch viel günstiger als in Europa. Aber trotzdem wurde das von Jahr zu Jahr teurer. Und dann haben wir versprochen, dass wir ihnen helfen, Energie zu sparen durch Austausch der Fenster, eben Erneuerung der Heizsysteme, Wärmedämmung mit Dämmstoffen wie Mineralwatte oder Styropor, Abdichtung der Dächer und so weiter. Und mit allem, was dazugehört, denke ich mal, kann man fast die Hälfte oder sogar noch mehr der Energie einsparen und damit natürlich auch dann dafür sorgen, dass die Pfarreien weniger abhängig werden von Hilfe aus dem Ausland.
Aber bevor so ein Projekt dann auch realisiert wurde, sind Sie mit Sicherheit vorab erstmal nach Kasachstan gereist und haben sich die Lage vor Ort angeschaut.
Ja, ich bin so 3-5 Mal im Jahr in Kasachstan, spreche mit den Verantwortlichen, schaue mir das vor Ort an, konsultiere einzelne Fragen, technische Fragen auch nochmal mit Spezialisten. Also inwieweit man zum Beispiel Kohle ersetzen kann durch nachwachsende Rohstoffe. Es wurden oder es werden bisher unvorstellbare Mengen von Stroh und Biomasse einfach auf den Feldern verbrannt. Und in einem Projekt haben wir eben jetzt dafür gesorgt, dass wir einfach mal beispielhaft einen Ofen für Biomasse bezuschusst haben, sodass man das Stroh bzw. andere landwirtschaftliche Abfälle, die bei der Getreideaufbereitung entstehen, Spelzen, einfach in diesem Ofen direkt verheizen kann und dadurch Kohle einspart.
Wie ist das denn allgemein in der Begegnung mit Menschen dort? Kasachstan ist ja für uns Westeuropäer sehr weit entfernt. Wie würden Sie das beschreiben?
Also in Kasachstan waren mal ungefähr 2 Millionen Deutsche noch zum Ende der Sowjetunion. Die sind fast alle inzwischen in Deutschland, haben das Land verlassen. Auch viele Polen sind weggegangen und die Kirche, die dort vielleicht mal über 100.000 Glieder hatte, hat jetzt vielleicht noch 5.000, 10.000, ist schwer zu schätzen. Also wenn im statistischen Jahrbuch des Vatikan von 100.000 Gläubigen zum Beispiel in der Diözese Karaganda die Rede war, noch zu Zeiten vom Erzbischof Jan Pavel Lenga, dann hat der Nachfolger, der Bischof Janusz Kaleta, an Ostern gezählt und hat noch 850 Besucher. Aber die sind verteilt auf ungefähr 100 Gemeinden in 3 Diözesen und apostolischen Administratur, wie gesagt, große Entfernungen. Das sind dann die Nachkommen derer, die dorthin während der zaristischen Zeit oder auch während der stalinistischen Zeit deportiert wurden, vom Schwarzen Meer, von der Wolga oder auch aus den ukrainischen und ostpolnischen Gebieten, um in den Bergwerken zu arbeiten und die Steppe urbar zu machen. Wie gesagt, die Nachkommen sind dann zum Teil in ehemals deutschen oder noch polnischen Dörfern, die sich sogar ein bisschen in ihrer Charakteristik unterscheiden, sodass man, wenn man sich ein bisschen auskennt, durchaus sehen kann, wie die geprägt sind. Die Deutschen waren ja eher die Handwerker, die Polen waren eher die Bauern. Und nachdem jetzt zunehmend die Europäer das Land verlassen, auch wegen der sehr nationalen Politik der Regierung Nazarbayev, und Kasachen diese Plätze einnehmen, tun sie sich natürlich sehr schwer, erstmal diese Erfahrung wieder zu gewinnen, um die Infrastruktur des Landes in Gang halten zu können. Denn wenn man sich mit Fruchtfolgen nicht auskennt oder das technische Verständnis nicht hat, dann ist es eben gar nicht so einfach, nur mit der Bedienungsanleitung und dem Handbuch alle diese Dinge in relativ kurzer Zeit zu übernehmen. Und die katholische Kirche ist im Umbruch. Es gehen, wie gesagt, viele weg. Es kommen kaum Kasachen, die ja Muslime sind, nach. Und dieser Prozess ist für die katholische Kirche im Augenblick schwierig.
Wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen, Sie sind ja ein Spezialist, Sie haben das Land mehrfach besucht. Was muss da noch alles getan werden, damit man da von einer guten Infrastruktur auch in den Diözesen sprechen kann?
Wir haben ja eine sehr bodenständige Volksfrömmigkeit. Die Gemeinden, die die priesterlose Zeit der Sowjetunion überdauert haben, haben sich immer wieder zum Gebet getroffen, haben Rosenkranz gebetet, haben andere Gebetsformen gepflegt. Und die sieht ihnen bis heute sehr wertvoll. Und ich finde das auch bewundernswert, wie es möglich war, die Kirche durch diese schwere Zeit der Verfolgung am Leben zu halten. Es hat aber auch zur Folge, dass dort sehr wenig Katechese, sehr wenig Erwachsenenbildung war. Und es sind dann nach der Zeit der Wende Priester aus Europa, aus Polen, aus Deutschland zum Beispiel dorthin gegangen und haben dort versucht, an das anzuknüpfen, was sie vorfanden. Teil sind es aber auch Priester und Ordensleute, die recht rückgewandte Vorstellungen von Kirche und von Liturgie haben. Das bedeutet, sie pflegen dort Gottesdienstformen, die in Deutschland nur im Ausnahmefall praktiziert werden. Also zum Beispiel die sogenannte vorkonziliare Liturgie oder im alten Ritus. Also ich will sagen, es ist einfach ein anderes Kirchenbild. Es geht mehr davon aus, dass möglichst viele Opfer gebracht werden müssen, um möglichst viel Heil zu erlangen. Und es steht nicht die Kommunion der Gemeinde, die Partizipation der Gemeinde im Vordergrund. Wenn zum Beispiel der Priester immer morgens Messe feiert, nachdem er aufgestanden ist und die Gemeinde gar nicht ganz genau weiß, wann an den Werktagen der Gottesdienst stattfindet und deswegen auch nicht teilnehmen kann. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, das ist nicht die Regel. Und das gilt insbesondere auch nicht für die eben erwähnte Diözese Karaganda.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke vorab für das Gespräch. Martin Buschermühle, Berater von Renovabis. Vielen lieben Dank. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann.
Enteignete Kirchengüter. Tschechiens Bischöfe verteidigen die Rückgabe.
Die Rückgabe enteigneter Kirchengüter an die Kirche Tschechiens hat die katholische Bischofskonferenz des Landes jetzt verteidigt. Der Kirche gehe es dabei nicht um die Übernahme fremden oder gemeinsamen Eigentums, sondern um die Verwaltung ihr zustehenden Eigentums, hieß es in einem öffentlichen Schreiben des Konferenzvorsitzenden Dominik Kardinal Duka an die Gläubigen im ganzen Land. Duka kritisierte, dass die Rückgabe enteigneter Kirchengüter zu einem Wahlkampfthema geworden sei, obwohl das Gesetz nach 2 Jahrzehnten des Tauziehens von einem demokratisch gewählten Parlament beschlossen und vom Fassungsgericht bestätigt wurde und in Kraft getreten ist. Das Gesetz sieht vor, dass der Staat den Kirchen im Land 56% der während der kommunistischen Zeit konfiszierten Gebäude, Wälder und Bodenstücke zurückgeben soll. Zusätzlich sollen 59 Milliarden Kronen, das sind rund 2,3 Milliarden Euro, über einen Zeitraum von 30 Jahren an die Kirchen ausgezahlt werden.
Happy Birthday! Polnischer Kardinal wird 90.
Kardinal Henryk Roman Gulbinowicz, Alterzbischof von Breslau, Wrocław, ist am Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Während des von den kommunistischen Machthabern von 1981 bis 1983 über Polen verhängten Kriegsrechtes zählte er zu den Verteidigern der Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Er bot in seiner Bischofsresidenz Dissidenten Unterschlupf und versteckte 90 Millionen polnische Zloty vor dem Staatsapparat. Dieses Geld hatte die Gewerkschaft vor der drohenden Beschlagnahmung durch den Geheimdienst von ihrem Bankkonto genommen und beim Bischof im Ordinariat gesichert.
Länderheft von ZDK und Renovabis. Kroatien mehr als nur ein Reiseland.
Seit dem 1. Juli 2013 gehört Kroatien der Europäischen Union an. Es war ein langer, ein oft beschwerlicher Weg zu diesem Ziel, aber wie geht es jetzt weiter? Diesen Weg, vor allem den seiner zahlreichen Projektpartner, begleitet auch Renovabis. Das Osteuropa-Hilfswerk gab zusammen mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK, ein bereits viel beachtetes Länderheft heraus und veranstaltete eine Podiumsveranstaltung unter Leitung von Professor Dr. Thomas Bremer aus dem westfälischen Münster. Diskutiert wurden die Hauptprobleme der Gesellschaft und die Perspektiven der Menschen.
Effektiver Schutz, Aktionsbündnis gegen Frauenhandel.
Bei einer von Renovabis und Hans-Seidel-Stiftung mit dem Aktionsbündnis gegen Frauenhandel ausgerichteten Symposion aus Anlass des Europäischen Tags gegen Menschenhandel am 18. Oktober in Nürnberg lenkte Renate Hoffmann, Sozialarbeiterin bei Solvodi, den Blick auf die Opfer von Zwangsprostitution und von Frauenhandel. Hier würden Menschen, junge Frauen, ja Kinder zerstört. Und es brauche sehr viel Zeit, Geduld und Mut, danach einen Weg ins Leben zurückzufinden. Es sei ein beschwerlicher und ein langer Weg und die Frauen bekommen von uns, unserer Gesellschaft, den Behörden, der Politik nur wenig Hilfe, sagte Hofmann. Die Leiterin einer Fachberatungsstelle forderte aber auch, den Blick einmal in die Richtung der Freier, der Nutznießer des Handels mit Frauen zu lenken und diese in ihrer Verantwortung anzusprechen. Schließlich seien aber wir alle in der Gesellschaft gefragt, weil wir es zulassen, dass in der Öffentlichkeit und in den Medien Frauen zu Sexobjekten degradiert werden. Auch dagegen stehe das Aktionsbündnis gegen Frauenhandel und auch darum sei es bei der Fachtagung gegangen, nämlich zu zeigen, wir können handeln, Frauen sind keine Ware, die man kaufen und verkaufen kann.
20 Jahre Renovabis, 21. Partnerschaftstreffen im Jubiläumsjahr.
Was wurde aus der errungenen Freiheit? Im Herbst 2014 jährt sich der Beginn der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umbrüche im Osten Europas zum 25. Mal. Im Blick auf dieses Ereignis wird das 21. bundesweite Renovabis-Partnerschaftstreffen am 6. und 7. Dezember 2013 in Freising der Frage nachgehen, was aus der damals errungenen Freiheit geworden ist. Es soll überlegt werden, ob die politischen und die wirtschaftlichen Entwicklungen jene soziale Gerechtigkeit gebracht haben, die sich viele Menschen im Osten Europas erhofft hatten. Kirchliche Partnerschaften haben im vergangenen Vierteljahrhundert einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Zivilgesellschaften im europäischen Einigungsprozess geleistet. Den kommenden Jahrestag nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Renovabis 20 Jahre nach der Gründung des Osteuropa-Hilfswerks zum Anlass, gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Partnerschaftsinitiative darüber nachzudenken, was Partnerschaftsarbeit heute bedeutet und vor welchen Herausforderungen sie steht. Mit dem Partnerschaftstreffen bietet Renovabis ein Forum für Erfahrungsaustausch und Vernetzung und lädt Engagierte dazu ein, gemeinsam über das vielfältige Engagement dieser Gruppen nachzudenken und die Kompetenz für den interkulturellen Dialog zu stärken.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann.
Domradio weltweit, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, eine Sendung rund um Kasachstan und in dieser Sendung sprechen wir nicht nur mit Menschen in dem Land, sondern wir sprechen auch mit Menschen aus dem Land. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit dem Schicksal sogenannter Russlanddeutscher. Sie wurden einst zu Stalinzeiten nach Kasachstan deportiert und jetzt, Generationen später, leben sie teilweise auch in Deutschland. Um solche Menschen kümmert sich der Beauftragte für die Katholiken aus den GUS- oder GUS-Staaten, Monsignore Dr. Alexander Hoffmann, bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße sehr knapp.
Monsignore Hoffmann, welches Schicksal wurde diesen Menschen zuteil, um die Sie sich kümmern?
Diese Menschen lebten seit 250 Jahren dort in Russland. Im 20. Jahrhundert kamen die schlimmsten Zeiten durch den Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich durch diese stalinistische Zeit. 1933 bis 1938 war die Mittelschicht weitgehend vernichtet der Deutschen in Russland. Aber das Schlimmste traf die Masse der Bevölkerung 1941, als Hitler Russland überfiel. Da wurden diese Menschen von heute auf morgen dann in Züge verfrachtet und nach Sibirien bzw. nach Mittelasien deportiert. Dort waren die Menschen natürlich gar nicht vorbereitet auf diesen Zusturm der Menschen und so kann man sich das vorstellen, was da im Winter passiert ist. Also offiziellen Zahlen zufolge sind 300.000 bis 400.000 Menschen ums Leben gekommen, aber das sind nur die offiziellen Zahlen, nicht? Ja. Sie wohnten aber dort in Kasachstan, diejenigen, die überlebt haben, und in Sibirien und versuchten natürlich das Beste zu machen. In der Kriegszeit war das natürlich eine schwierige Aufgabe. Bis 1990 etwa, als sie rüberkamen. Und das sind also sehr viele Leute, 2,7, 2,8 Millionen leben zurzeit in Deutschland und ein geringerer Teil ist noch drüben, also man schätzt so 600.000.
Wie fühlen sich diese Menschen, die jetzt hier in Deutschland leben?
Sie sind also vor ungefähr 20, 25 Jahren hierher gekommen und haben natürlich Erwartungen gehabt, kannten aber das Land nicht. Sie haben aber versucht, natürlich Fuß zu fassen. Da sieht man also an der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Wir haben auch jetzt also im Parlament einen Abgeordneten, den ersten. Sie versuchen es, aber was die Kirche betrifft, und das ist ja das zentrale Thema jetzt unseres Gesprächs, was die Kirche betrifft, die Menschen haben sich in Friedland, als sie ankamen, dort im Lager sich festgelegt, für welche Kirche, katholisch oder evangelisch. Diese Verortung haben sie vorgenommen, aber die Verwurzelung, das können sie aus eigener Kraft nicht schaffen, weil sie drüben in den letzten 50, 70 Jahren eigentlich Kirche nie erlebt haben, nicht? Und hier brauchen sie natürlich die Unterstützung, ich sag mal einfach der Mutterkirche.
Das heißt, wie kümmern Sie sich als Beauftragter für diese Katholiken?
Ich versuche, und das ist wohl auch so der leichteste Weg, weil ich bin zuständig für das Bundesgebiet. In dem Augenblick, wo in einem Landesverband oder auf Bundesebene eine größere Veranstaltung stattfindet, versuchen wir im Vorfeld einen Gottesdienst zu machen, vorzubereiten mit den Menschen selber. Und ich die Atmosphäre in diesen Gottesdiensten, die unterscheidet sich mit den Gottesdiensten, also die wir sonst erleben. Da ist eine große Bereitschaft da, aber wie gesagt, also hier braucht es Zeit, braucht es Zuwendung, dass diese Menschen in die Kirche als ihre Heimat betrachten, nicht? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und versuchen natürlich Wochenenden zu machen, also Glaubensseminare und so weiter, dass die Informationen da sind, die Romfahrt zum Beispiel für Ehrenamtliche, das ist eine ganz wichtige Sache immer.
Und Sie stellen auch Verbindungen ins Heimatland, sage ich mal hier, nämlich nach Kasachstan.
Ja, wenn also gerade dadurch, wie zum Beispiel also 2012 die Einweihung der Kathedrale in Kasachstan, das ein ganz wichtiges Ereignis war. Ich bin selber in Kasachstan geboren.
Ne? Ja.
Und dort habe ich natürlich die 2,7 Millionen Menschen repräsentiert bei der Einweihung der Kathedrale dort. Und das ist eine Begegnung wieder mit der sogenannten alten Heimat, für uns Verbannungsgebiet, aber trotzdem irgendwo auch ein bisschen Heimat geworden, nicht?
Mhm.
Die Menschen wohnen aber jetzt nicht mehr dort. Die Seelsorger sind aber drüben geblieben und versuchen, die Menschen, die noch da sind, zu betreuen. Und diese Seelsorger, die brauchen die Unterstützung unserer Kirche hier in Deutschland.
Betrachten Sie sich selbst auch als Russlanddeutschen? Denn Sie sind ja, oder Sie stammen aus Kasachstan, gebürtig.
Ich stamme aus Kasachstan. Also vielleicht ist wichtig für die Leute auch zu wissen, der Begriff Russlanddeutscher ist entstanden nach dem Krieg, als die Schwarzmeerdeutschen, die Wolgadeutschen alle in ein Gebiet kamen, nicht? Da hat man also so einen Sammelbegriff Russlanddeutscher. Aber im Grunde in Russland hieß es die Deutschen in Russland.
Ja.
Nicht? Und ich bezeichne mich als ein Deutscher, der aus Russland kommt. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass der größte Teil der Menschen wieder zurück ist. So schwer das sein mag am Anfang, aber hier ist eine Zukunft möglich. Drüben wären sie wahrscheinlich irgendwann mal untergegangen und russifiziert gewesen. Also davon muss man stark ausgehen.
Insofern können die Menschen froh sein, dass sie jemand hier vor Ort haben, der selbst aufgrund seiner privaten Vita weiß, wovon er spricht. Denn Sie selbst stammen aus Kasachstan. Das ist ja mit Sicherheit auch eine große Hilfe.
Das macht wahrscheinlich das Gespräch oft leichter und auch die Begegnungen, weil noch sind die Augen groß, wenn also die Begegnung mit der offiziellen Kirche und so weiter. Also das ist mit Sicherheit hilfreich, wenn jemand aus den eigenen Reihen diese Aufgabe wahrnimmt.
Wenn jemand betroffen ist, kann er sich wenden an die Deutsche Bischofskonferenz. Kann man die Adresse bekannt geben?
Das wäre also die Telefonnummer 0228 103 446 und wir sind in Bonn im alten Gebäude der Bischofskonferenz Kaiser-Friedrich-Straße 9, haben wir unsere Arbeitsstelle.
Und dafür zuständig ist der Beauftragte für die Katholiken aus den GUS-Staaten. Das ist Monsignore Dr. Alexander Hoffmann, mit dem wir dieses Gespräch geführt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Auch in dieser Stunde sprechen wir über die Situation von Christen in Kasachstan und wir sind jetzt sogar mit dem Land und mit dem Bischof der Diözese Karaganda verbunden, nämlich Bischof Dr. Janusz Kaleta. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Bischof, geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick in Ihre Diözese. Wodurch kennzeichnet sich diese aus?
Ja, also meine Diözese heißt Karaganda. Und es ist eine große Diözese, zweimal so groß wie Polen, mehr als 700.000 Quadratkilometer. Und eigentlich haben wir in Karaganda vier Pfarreien, rund um Karaganda, nächste vier, fünf. Und in Ostkasachstan, nächste vier Pfarreien. Also nach Ostkasachstan, nach Ust-Kamenogorsk oder Semipalatinsk, mussten wir etwa 1000 Kilometer fahren, beziehungsweise fliegen. Es ist ja besonders im Winter, es ist ja nicht so einfach, Ust-Kamenogorsk zu erreichen.
Ich merke schon, Ihre Kirche ist eine sehr kleine Kirche. Können Sie mir sagen, welche Nationalitäten bei Ihnen unter den Gläubigen vertreten sind? Sind das Menschen aus Kasachstan oder sind das auch Russlanddeutsche oder sind das auch Menschen aus anderen Regionen oder aus anderen Nationalitäten?
Wissen Sie, das ändert sich ziemlich schnell. Ja, noch vor etwa 20 Jahren in Karaganda, in der Stadt Karaganda, hatten wir fast 100.000 sogenannten Wolgadeutschen gehabt. Inzwischen ist es nicht mehr als etwa 15.000. In Kasachstan haben wir ziemlich viele Nationalitäten, mehr als 100.000. Und ziemlich üblich sind gemischte Familien. Also jetzt diese Familien, diese Leute, die von Wolgadeutschen abstammen, sind auch ziemlich oft auch gemischt, stammen von gemischten Familien. Also ein Pole und eine Deutsche, ziemlich viele gemischte Familien mit Russen, Ukrainer, auch mit Kasachen, mit anderen. Also selbstverständlich immer wieder haben wir in Karaganda Mehrheit diesen, die deutsche oder polnische Abstammung sind. Aber ja, wie ich gesagt habe, ziemlich viele gemischte Familien, relativ wenige ethnische Kasachen. Sind ja. Einige, aber nicht zu viele.
Weil die meisten aus Kasachstan oder die meisten Menschen aus Kasachstan sind muslimisch.
Ja, das ist eine große, jetzt schon eine große Mehrheit. Ethnische Kasachen inzwischen sind schon gewachsen bis 60, manchmal 70%. In Südkasachstan, in Westkasachstan sogar bis 90%. Sie meinen, dass sie muslimisch sind. Eigentlich auch Islam in Kasachstan ist nicht so stark verwurzelt, also die ziemlich oft sie sind nicht so aktiv in ihrem Glauben, aber doch, das sind Kasachen. Etwa 20-30%, das hängt von Region ab, das sind ethnische Russen oder Ukrainer, die sich zu der russisch-orthodoxen Kirche bekennen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz nachhaken, Herr Bischof, Sie stammen ja eigentlich aus Polen. Sie haben unter anderem in Krakau, also der Heimat des polnischen Papstes Johannes Paul II., studiert, unter anderem. Sie wurden zum Bischof durch Benedikt XVI. Geweiht. Wie kamen Sie nach Kasachstan?
Also vor gut 14 Jahren wurde ein Plan für Kasachstan gemacht. Damals Erzbischof Nuntius Olesch, Marian Olesch hat die Pläne von Teilung von Kasachstan gemacht. Also zuerst in Zentralasien war eine apostolische Administratur in Karaganda, später sind andere zentralasiatische Städte getrennt, also Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kasachstan sind getrennt. Und in Kasachstan haben wir 1999 eine neue Organisation, also vier kirchliche Einheiten. Das war Diözese Karaganda und drei apostolische Administratoren. Der Erzbischof Olesch, Nuntius von Kasachstan, hat unseren Bischof Skvorc gefragt, ob er jemanden nach Kasachstan schicken konnte. Und Bischof Skvorc, mein Bischof von Tarnow, hat mich gefragt und ich bin nach Kasachstan damals gegangen, 1999.
Ja, und jetzt frage ich Sie, welche Art von Kirche fanden Sie damals in Kasachstan vor, als Sie in das Land kamen?
Ja, wissen Sie, im Westen von Kasachstan wurde damals eine apostolische Administratur gegründet und das war ein Experiment. Im Westen gab es damals nur eine Pfarrei, ein Priester und eine Fläche von auch mehr als 700.000 Quadratkilometer, vier Bundesländer. Und inzwischen, ja, ich war dort in Aterau 12 Jahren für diese apostolische Administratur verantwortlich. Also haben wir einige neue Pfarreien gegründet. Jetzt arbeitet dort etwa 9 Priester und der Bischof, ein Italiener, Adelio Del Oro. Im Westen haben wir relativ junge Pfarreien. Zu diesen Pfarreien gehören auch ziemlich viele ausländische Arbeiter, sogenannte Expatriates, Expats. Also die Leute, die in Ölindustrie arbeiten oder in Bauindustrie und manchmal von wirklich weit entfernten Ländern aus den Philippinen, aus Südasien. Also das ist eine interessante Arbeit. Gibt es auch ziemlich viele Italiener. Mhm. Also im Westen von Kasachstan gibt es weit mehr Ausländer als dort in hier in Karaganda. Und die Einheimischen, die eigentlich von dieser christlichen und katholischen Wurzel durch unsere Pfarreien, durch unsere Kirche erkannt haben, also gefunden haben.
Wir werden gleich noch ein bisschen was über Sie erfahren. Wir machen ein bisschen Musik hier bei Domradio und dann sprechen wir weiter mit Bischof Dr. Janusz Kaleta von der Diözese Karaganda in Kasachstan. Vielen Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sind mit Bischof Dr. Janusz Kaleta von der Diözese Karaganda in Kasachstan weiterhin verbunden. Herr Bischof, wir haben eben über Ihre Diözese gesprochen. Was bekommen Sie denn als Seelsorger von den Problemen der Menschen in dem Land, in dem Sie jetzt leben und arbeiten, mit?
Kasachstan ist wirklich sehr groß. Ein bisschen andere Probleme haben wir im Westen von Kasachstan. Etwas andere Probleme in Zentralkasachstan, in Karaganda, wo ich jetzt der Kirche dienen will. Hier in Karaganda haben wir ziemlich viele Kohlgrüben. Noch vor gut 20 Jahren, das war eine Stadt mit circa 700.000 Einwohnern. Und später die Stadt ist ziemlich schnell untergegangen. Also mit der Zahl der Einwohner war plötzlich etwa 400.000, sind ganze Siedlungen ganz leer, gab es ziemlich große Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber das war auch die Zeit, wo man relativ viel religiöse Freiheit gab es, also in Ende 80er, in 90er. Und damals ist erste katholische Pfarrei entstanden in Karaganda. 1977 war die Pfarrei registriert, weiter die Kirche gebaut und die erste Priester gelebt. Später ist Priesterseminar in Karaganda gegründet und so weiter. Also in 80er, 90er, das war die Zeit, wann relativ viel Armut war. Jetzt selbstverständlich gibt es auch ziemlich viele Leute, die arm leben, aber doch Kasachstan entwickelt sich. Also mit der Entwicklung, die Preise steigen auf und haben wir ein bisschen andere Probleme. Ja.
Wie sind die Probleme heute? Also damals war es die Armut. Welche Schwerpunkte werden heute gesetzt?
Also ich bin sehr dankbar, zum Beispiel, wenn es um Renovabis geht, ich bin sehr dankbar für diese Projekte, eine Hilfe von Renovabis bekommen. Also das ist zum Beispiel ein Energieeffizienzprogramm. Damals in 80er, 90er sind ziemlich viele Kirchengebäude entstanden, aber Standard von Bauen war ganz anders als heute. Also jetzt kam die Zeit, diese Gebäude, diese Kirchen zu renovieren, in diesem Hinsicht, dass wir ein bisschen mehr sich für Energieeffizienz kümmern. Ja, also Heizung und Elektrizität ist heute sehr teuer. Unsere Pfarrkinder sind nicht so reich und nicht so zahlreich. Also dank dieser Hilfe von Renovabis konnten wir, ich glaube, in den letzten 3 Jahren etwa 20 Objekte modernisieren und renovieren und diese Vollisolation machen. Renovabis unterstützt diese Bauprojekte und Renovationsprojekte, auch Arbeit mit den Armen, mit Jugendlichen, mit Arbeit, also auch Lebensunterhalt für die Priester und Ordensschwestern, besonders die von ehemaligen Sowjetunion abstammen. Also das ist wirklich eine große Hilfe.
Sie leben jetzt schon lange in Kasachstan. Können Sie sich jemals wieder vorstellen, nach Polen zurückzukehren, oder ist jetzt Kasachstan mit Ihren Gemeinden Ihre neue Heimat geworden?
Wissen Sie, ich bin, meine Heimat ist die Kirche.
Also, das haben Sie schon gesagt.
Also Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einmal irgendwo hin gehe. Aber zurzeit, ich hoffe, dass ich noch etwas in Kasachstan zu tun habe und sogar ziemlich viel zu tun. Also ich bete zu Gott, dass ich da bleiben kann, dass ich ja genug Gesundheit und habe und andere Probleme auch irgendwie lösen kann.
Dann frage ich Sie abschließend, wo liegen denn in Ihrer Diözese jetzt so die größten Baustellen, die in der kommenden Zeit noch bewältigt werden müssen? Also was muss jetzt in naher Zukunft noch dringend bearbeitet werden?
Wir haben letztes Jahr eine große und wunderschöne Kathedrale geöffnet. Jetzt haben wir drei Kirche zu bauen, also eine Kirche in Schachtinsk. Es ist ja schon in diesem, sag mal, Rohstand gebaut, also mit Dach und jetzt versuchen wir die Wände putzen und Zentralheizung zu anschließen und Elektrizität. Weiter eine andere Kirche in Abai. Also ja, haben wir zurzeit nur die Fundamente. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen Projekt bearbeiten, ein bisschen kleiner machen. Weiter denken wir an die Kirche in Semipalatinsk. Semi, dort etwa 100 Kilometer von diesem sowjetischen Atomversuchungsplatz zu bauen. Eine kleine Kirche mit Pfarrhaus und dazu noch einige kleine Sachen, also Pfarrhaus in Prischachtinsk und diese Remontsachen. Also leider Gottes haben wir ziemlich viel von diesen Bau- und Renovationsarbeiten.
Also ich merke, Sie haben noch viel zu tun in Ihrer Diözese Karaganda und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr nette Gespräch mit Ihnen, Bischof Dr. Janusz Kaleta, der uns live zugeschaltet ist aus Kasachstan. Ich sende herzliche Grüße und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen lieben Dank.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wie immer stellen wir an dieser Stelle ein aktuelles Hilfsprojekt von Renovabis vor und das können Sie natürlich mit Ihrer Spende unterstützen. Renovabis-Mitarbeiter Simon Corbella habe ich jetzt im Studio. Was haben Sie uns mitgebracht?
In dem aktuellen Projekt geht es darum, die Lebenssituation von jungen Frauen aus ländlichen Regionen in Nordalbanien zu verbessern. Die Mädchen dort haben oft keine Möglichkeit, auf eine weiterführende Schule zu gehen, denn ihre Bildung hat für die Familie nur einen sehr geringen Stellenwert. In vielen Familien ist auch häusliche Gewalt und Alkohol ein großes Problem. In Albanien nimmt zum Beispiel auch die Zahl der Abtreibung bei jungen Frauen erheblich zu. In diesem Kontext unterstützt Renovabis die Salesianerinnen in Albanien, die dort schon seit 1991 aktiv sind, beim Bau eines Zentrums für Frauen und Mädchen in Krisensituationen. Die Einrichtung im albanischen Tale soll einen Kindergarten, Schutzräume für betroffene Frauen und ihre Kinder, einen Bildungsbereich und eine Unterkunft für Gruppen und Schulklassen umfassen. Die Salesianerinnen haben mit solchen Projekten bereits in anderen Regionen in Albanien wichtige und gute Erfahrungen gesammelt. Für sie ist gerade in den Bereichen Kindergarten und Bildung die intensive Elternarbeit ein entscheidendes Kriterium, um Probleme frühzeitig erkennen und lösen zu können. Neben diesen Angeboten sollen die jungen Frauen auch die Gelegenheit haben, eine Berufsausbildung, zum Beispiel als Bäckerin oder Konditorin, zu absolvieren. Für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen ist ein gesonderter Bereich eingeplant, in dem eine 24-Stunden-Betreuung gewährleistet ist. Gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort werden dann langfristige Perspektiven entwickelt. Und Renovabis unterstützt dieses Projekt sehr gerne, denn die starke Initiative und das Engagement der Salesianer-Schwestern vor Ort mildern nicht nur die akuten Symptome der gesellschaftlichen Probleme, sondern führen langfristig auch zu einem Umdenken. Mit ihrer Spende können auch Sie die Salesianerinnen in Albanien und die wertvolle Arbeit vor Ort unterstützen.
Ich danke ganz herzlich Simon Corbella von Renovabis. Ähnliche Projekte können Sie ebenfalls unterstützen, tatkräftig mit Ihrer Spende. Klicken Sie auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und natürlich die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Diese Sendung endet ein paar Tage vor Allerheiligen und Allerseelen, zwei bedeutsamen Festen, die leider allzu oft ihrer Bedeutung wegen verwechselt werden. Einer, der jetzt mal Licht ins Dunkel nicht nur in dieser Jahreszeit bringen kann, das ist Professor Dr. Jürgen Bersch. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ich grüße Sie. Ich
grüße Sie auch.
Wir gedenken an diesen beiden Tagen der Verstorbenen, an Allerheiligen und auch an Allerseelen, denn auch Heilige sind ja Verstorbene, aber wo genau liegt denn der Unterschied zwischen Allerheiligen am 1. November und Allerseelen am 2. November? Ich denke, viele wissen das nicht.
Während das Allerheiligenfest natürlich auf die Menschen schaut, auf die Christen schaut, die in ihrem Leben besonders deutlich als Christen, als Getaufte gelebt haben und von denen die Kirche glaubt, dass sie bei Gott Vollendung gefunden haben, blickt der 2. November, das Allerseelengedenken, auf die Verstorbenen, die sozusagen noch auf ihrem Weg zur Vollendung sind.
Mhm. Kann man sagen, dass Allerseelen deswegen zeitgemäßer ist, weil sich dieser Tag auf die Verstorbenen des vergangenen Jahres bezieht?
Das hat sicherlich einmal was damit zu tun, dass auf diese Weise, das ist ja in vielen Gemeinden so, dass die Angehörigen der Verstorbenen des letzten Jahres speziell zu diesen Gottesdiensten eingeladen werden und dass hier natürlich die Erinnerung an die Verstorbenen noch sehr frisch ist. Aber andererseits muss man sagen, dass natürlich das Allerheiligenfest und das Allerseelengedenken von Anfang an, von ihrer Geschichte her, schon engstens miteinander verbunden worden sind und eigentlich sich gegenseitig verzahnt haben und als solche auch wie in einem Art Doppelfest gefeiert werden.
Zu Allerheiligen habe ich gelesen in einer Enzyklopädie, die römisch-katholische Kirche gedenkt an diesem Hochfest aller jener, die als Glaubenszeugen, als unsere Fürsprecher und Vorbilder bei Christus sind und Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Besitzt man denn diese Charakteristika, von denen wir gerade gehört haben, nur als Heiliger?
Wir hoffen natürlich darauf, dass eben auch unsere Verstorbenen auf diesem Weg der Vollendung sind und bei Gott angekommen sind. Die Kirche kennt ja aber eben auch den Gedanken, dass natürlich im Leben eines Menschen nicht alles rund läuft, nicht alles perfekt ist und dass, wenn man stirbt, es immer noch einen gewissen Rest gibt von dem, wo man sagen muss, wir sind nicht alle perfekt, aber es gibt eben auch nach diesem Leben, nach dem irdischen Leben noch eine Möglichkeit, wo wir eben durch die betende Sorge der Kirche auf diesen Weg zu Gott gebracht werden.
Mhm. Nun sammelt Renovabis an diesem Tag im Auftrag der deutschen Bischöfe bei der Allerseelenkollekte für Ausbildung von Priestern in Mittel- und Osteuropa. Warum ist das so wichtig?
Weil ich glaube, dass eben gerade an Allerheiligen und Allerseelen ja zwei Gedenktage, zwei Feste gefeiert werden, die ganz zentral auf die Mitte unseres Glaubens zielen, nämlich auf die große Hoffnung, dass wir durch den Tod in das Leben gehen, die Hoffnung auf die Auferstehung, das ewige Leben. Und diese zentrale Glaubensbotschaft verkünden ja gerade eben Priester, Ordensleute in besonderer Weise. Die Priester werden eben auch gebraucht, um dieses Bekenntnis, diese Feier eben auch in der Feier der Eucharistie zum Ausdruck zu bringen. Da in der Eucharistie feiern wir ja gerade eben den Tod und die Auferstehung Christi und damit eben den Grund unserer Hoffnung. Und von daher ist es, glaube ich, schon wichtig, dass es eben möglichst in vielen Gemeinden Priester gibt, die eben diesen Dienst der Eucharistie vorzustehen, den Glauben zu verkünden, die diesen Dienst ausüben.
Mhm. Sie haben für diesen speziellen Tag aller Seelen, meine ich jetzt, den Pfarrern Gottesdienstbausteine empfohlen, beziehungsweise Renovabis empfiehlt ihre Gottesdienstbausteine den Pfarrern. Wie setzt sich denn der Gottesdienst aller Seelen gerecht zusammen?
Es sind Bausteine, die in der Regel für die Feier der Messe gebraucht werden können. Es gibt also eine kurze Einführung in den Gottesdienst. Es gibt einen Hinweis auf eine mögliche Homilie, auf eine Predigt. Und es gibt eben, und das findet in der Messfeier seinen Platz, aber eben auch in Gottesdiensten außerhalb der Messfeier, ein Totengedenken und Fürbitten. Bei diesem Totengedenken ist bewusst geplant, dass hier eben die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres auch ausdrücklich genannt werden und dass das Gebet für die Verstorbenen auch zeichenhaft unterstützt wird, dass etwa dazu eine Weihrauchschale vor den Altar gestellt wird und dass, wie wir gewissermaßen zu Gott beten, auch der Weihrauch nach oben aufsteigt, sodass sich das zeichenhafte Gebet und das Gebet der Gläubigen gewissermaßen miteinander verbindet.
Und dadurch auch die Gemeinschaft von Lebenden und Verstorbenen besser zustande kommt.
Sichtbar wird, genau. Auch das soll zum Ausdruck kommen, dass eben der Weihrauch natürlich eben erinnert an das Bild, dass vor Gott, wie es die Offenbarung des Johannes ja beschreibt, der Weihrauch gebracht wird und der Weihrauch den Lobpreis der Engel und Heiligen zum Ausdruck bringt.
Mhm. Ihr persönlicher Tipp, welcher der beiden Feste ist der wichtigere oder ist der wichtigere Part?
Ich glaube, man kann die beiden Feste oder die beiden Gedenktage nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, sie gehören in der Tat eng miteinander verzahnt zusammen. Und zwar seit Anfang an. Denn im Hintergrund steht ja der Gedanke, dass die Heiligen im Himmel und die Lebenden auf Erden so etwas wie eine solidarische Gebetsgemeinschaft für die Verstorbenen bilden, die eben auf ihrem Weg zur Vollendung begleitet werden. Und von daher haben diese beiden Feste eine innere Verzahnung, die ja auch dazu führt, dass wir bis heute in der Gemeindeliturgie das Allerseelengedenken ja bereits am Nachmittag oder Abend des Allerheiligentages begehen. Mhm. Und zwar nicht zuerst, weil das ein staatlich geschützter Feiertag ist, der die Teilnahme der Gläubigen erleichtert, sondern weil eben Allerheiligen und Allerseelen, wenn man so will, historisch wie aber auch theologisch ganz eng verzahnt und eben in gewisser Weise ein Doppelfest darstellen.
Mhm. Zum Schluss dann nochmal ein Tipp für alle Gläubigen zur Allerseelenkollekte, denn wir haben heute 2 Stunden lang über Katholiken in der Diaspora gesprochen, speziell über Katholiken in Kasachstan. Warum sollten Menschen an Allerseelen spenden gehen?
Weil die Christen dort in Kasachstan eben auch in besonderer Weise darauf angewiesen sind, dass es Menschen gibt, die hauptamtlich ihren Dienst als Priester wahrnehmen, um ihnen die Kraft zu geben, aus diesem Glauben zu leben und aus diesem Glauben heraus eben auch ihr eigenes Leben zu bestehen und, so hoffen wir ja dann eben auch, in ihrem Sterben ins Leben Gottes überzugehen.
Ich denke, das ist Motivation genug. Ich danke Ihnen herzlich, Professor Dr. Jürgen Bersch, Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und wir hoffen, dass für Renovabis und damit auch für die Priesterausbildung dann viel Geld gespendet wird. Das können Sie nicht nur an aller Seelen, sondern immer. Unterstützen Sie bitte Renovabis weiterhin mit Ihrer Spende. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de und damit auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.